Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen zu heute Morgen. Es ist 6 Uhr. Das sind unsere Themen. Silvio Berlusconi verliert auf der ganzen Linie. Die Italienerinnen und Italiener erteilen gleich 4 Regierungsvorlagen eine Absage an der Urne. Kampf gegen Lohnunterschiede. 20 Jahre nach dem letzten Frauenstreiktag gehen die Frauen wieder auf die Straße. Sie arbeiten oft immer noch für weniger Lohn. Und die Too-Big-to-Fail-Vorlage im Ständerat. Die Kleine Kammer diskutiert über strengere Regeln, damit die Schweiz nie mehr für eine ihrer Großbanken in die Lücke springen muss. Im Studio begrüßen Sie Philipp Schapfi und Andrea Joost. Sie hat die Nachrichten.
In Italien fordert die Opposition den Rücktritt von Regierungschef Berlusconi. Nachdem die Regierung in der Referendumsabstimmung auf der ganzen Linie gescheitert sei, habe Berlusconi jede Berechtigung verloren, sein Amt weiter auszuüben. Mit 95% Nein haben die italienischen Stimmenden in der Volksabstimmung mehrere Regierungsvorlagen abgelehnt. So den Wiedereinstieg in die Atomenergie, die Privatisierung der Wasserversorgung und ein Gesetz, das es Regierungsmitgliedern erlaubt hätte, nicht zu Prozessen zu erscheinen. Die Stimmbeteiligung betrug 57%. Damit sind die Abstimmungsergebnisse gültig, denn die nötige Beteiligung beträgt 50%. Die Bewertungsagentur Standard & Poor's hat die Kreditwürdigkeit Griechenlands um 3 Stufen herabgesetzt. Die Ratingagentur begründet den Schritt damit, Griechenland sei unfähig, seine Schulden zu bezahlen. Ratingagenturen haben mit ihren Bewertungen einen großen Einfluss auf die Finanzmärkte. Heute beraten die Finanzminister der Euro-Länder über weitere Finanzhilfe für Athen. Eine Frage ist dabei auch, ob neben den Staaten auch die Banken einspringen sollen. Die amerikanische Außenministerin Clinton hat die afrikanischen Länder aufgefordert, gegenüber dem libyschen Machthaber Gaddafi härter aufzutreten. Gaddafi müsse zum Rücktritt gezwungen werden, sagte Clinton in Addis Abeba, wo die Afrikanische Union zu einer Konferenz zusammenkam. Hillary Clinton verlangte von den afrikanischen Staats- und Regierungschefs Reformen. In Afrika leben zu viele Menschen immer noch unter Langzeitherrschern, die sich mehr um die eigene Macht als um ihre Völker kümmerten. Die Vereinigten Staaten haben das gewalttätige Vorgehen der syrischen Armee gegen die Bevölkerung verurteilt. Präsident Obama forderte den syrischen Präsidenten Assad auf, mit der Opposition zu sprechen. Wenn Assad weiterhin jede politische Freiheit verweigere, müsse er zur Seite treten. Nach dem Brand eines Güterzugs im Simplon-Tunnel fordern die Schweizer Lokomotivführer Vorkehrungen, damit Züge im Brandfall sicher aus einem Tunnel geführt werden können. Sie verlangen die technische Möglichkeit, die Wirkung der Notbremse aufzuheben, wenn diese von einem Passagier gezogen wird. Ein Zugpassagier kann jederzeit die Notbremse ziehen. Im Brandfall sei die Aufhebung entscheidend, um Reisende aus dem Tunnel und damit in Sicherheit zu bringen. Alle Reisezüge, die durch Tunnel von mehr als 4 Kilometer Länge fahren, müssten mit einer solchen Notbremsüberbrückung ausgerüstet werden. Diese Vorschrift gilt heute nur für den Lötschberg-Basistunnel. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 11.953 Punkten plus 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.555 Punkten plus 1,1%. Der Dollar wird zu 83 Rappen 61 gehandelt, der Euro zu einem Franken 20,67 bzw. zu einem Dollar 44,34. Das Wetter heute Dienstag, zeitweise sonnig, aber auch dichtere Wolken und örtlich Regengüsse oder Gewitter. Höchsttemperatur 24 bis 27 Grad.
Für Italiens Premier Silvio Berlusconi setzt es am Wochenende gleich eine mehrfache Niederlage ab. Er hatte darauf gehofft, dass bei der Abstimmung zu 4 verschiedenen Sachfragen, unter anderem zur Atomenergie, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu Hause bleiben, denn dann hätte die Abstimmung nicht gezählt. Doch die Italienerinnen und Italiener gingen nicht nur zahlreich an die Urne, sondern erteilten Berlusconi eine deutliche Absage. Massimo Agostinis.
Als Silvio Berlusconi vor ein paar Tagen sagte, er gehe nicht abstimmen über seine eigenen Vorlagen wohlgemerkt, Da wusste Italien, der Ministerpräsident ist nervös und er sähe es gerne, dass das von ihm immer wieder gepriesene Volk ebenfalls der Urne fernbliebe. Denn mit weniger als 50% Stimmbeteiligung sind Volksabstimmungen in Italien ungültig. Gestern Abend indes erfolgte die Antwort des Volkes. Wasserprivatisierung 95% Nein, Wiedereinstieg in die Atomkraft 95% Nein, Gesetz zur Verschleppung von Berlusconis privaten Prozessen 95% Nein. Eine solche Abfuhr hat keine amtierende Regierung in der Vergangenheit eingefahren. Im Gegenteil, seit Mitte der 90er Jahre hat kein einziges Referendum Gültigkeit erlangt, eben wegen der 50%-Klausel. Auf Berlusconi warten harte Zeiten. Ein hoher Minister der Lega Nord, Berlusconis wichtiger Juniorpartner in der Regierung, sagte dunkel, es genüge langsam mit Ohrfeigen kassieren. Gemeint war damit, dass nach den Wahldebakeln für die Bürgermeisterämter in Mailand und Neapel vor 2 Wochen die Mitte-Rechts-Regierung gestern erneut eine blamable Niederlage an der Urne kassierte. In den Augen der Lega Nord ist das die Schuld von Berlusconi, seiner missratenen Politik und seinen privaten Eskapaden. Die Lega macht es sich indes etwas sehr einfach. Seit 10 Jahren leistet sie nämlich Berlusconi treue Knappendienste, sorgt dafür, dass auch die unmöglichsten Gesetze zu seinem Schutz im Parlament verabschiedet werden. Das Wahlvolk hat offenbar die Nase voll von Berlusconi, aber auch der Steigbügelhalterin Lega Nord. Lega-Chef Umberto Bossi, wegen der eigenen Wahlverluste unter Druck, will sich in einer Woche an einem historisch aufgeblähten Treffen seines Wahlvolkes zur Zukunft seiner Partei und der allfällig weiteren Unterstützung für Berlusconi äußern. Man blickt gespannt auf das Treffen. 3 Tage später muss der angeschlagene Ministerpräsident seine knappe Mehrheit im Parlament bestätigen lassen. Dazu braucht er unbedingt die Stimme der Lega. Sonst ist es aus mit ihm.
Nun der Blick in die Türkei. Bei den Parlaments- und Regierungswahlen hat die Partei von Ministerpräsident Erdogan einen deutlichen Sieg errungen, allerdings hat es nicht für die angepeilte Zweidrittelsmehrheit gereicht. Nur mit einer solchen hätte Erdogan die Verfassung im Alleingang ändern können. Doch so weit wollten die Wählerinnen und Wähler offenbar nicht gehen. Susanne Güsten.
Ein raffiniertes Votum ist es, das die türkischen Wähler abgegeben haben. Knapp 50% für die AKP von Ministerpräsident Erdogan. Das bedeutet eine starke Mehrheit im Parlament und einen klaren Wählerauftrag zur Fortsetzung der erfolgreichen Wirtschafts- und Sozialpolitik. Weil aber auch 3 Oppositionsparteien den Sprung ins Parlament schafften, bleibt der AKP die Zweidrittelmehrheit verwehrt, mit der sie die neue Verfassung im Alleingang hätte durchsetzen können. Erdogan weiß den ausgeklügelten Wählerauftrag wohl zu deuten.
Die Nation hat uns den Regierungsauftrag gegeben. Sie will von uns auch eine neue Verfassung. Und sie hat klargemacht, dass diese Verfassung im Konsens, in Konsultationen, in Verhandlungen entstehen soll.
Die Botschaft habe er verstanden, sagte Erdogan. Noch am Wahlabend kündigte der Ministerpräsident baldige Gespräche über die neue Verfassung an. Mit der Opposition ebenso wie mit allen anderen gesellschaftlichen Gruppen, die daran teilhaben möchten. Eine Verfassung für alle Bürger solle es werden, versprach er, gleich welchen Glaubens- oder Lebensstils. Jeder Türke solle sich darin wiederfinden, mit allen Rechten und Freiheiten. Auch außenpolitisch präsentierte sich der alte und neue Ministerpräsident als Verfechter von Demokratie und Menschenrechten, die er in seiner neuen Amtsperiode über die türkischen Grenzen in den Nahen Osten hinaustragen will.
Wir werden jetzt außenpolitisch in der Region noch aktiver werden. Wir werden eine wirksamere Rolle spielen. Wir werden für Recht und Gerechtigkeit in dieser Weltregion eintreten, für Frieden, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Demokratie in dieser Region.
Die erste Herausforderung erwartet den Ministerpräsidenten zu Beginn seiner 3. Amtsperiode bereits, an der Südgrenze des Landes, wo tausende Flüchtlinge aus Syrien ins Land strömen. Monatelang hat Ankara das syrische Regime lediglich beschworen, Reformen einzuführen und Zivilisten zu schonen. Nach der Wahl dürften die Syrer nun in den nächsten Tagen ganz andere Töne aus der Türkei zu hören bekommen.
Too big to fail steht heute auf dem Sessionsprogramm des Ständerates. Die kleine Kammer beschäftigt sich mit Regeln für die Großbanken. Die sollen verhindern, dass die Schweiz je wieder in die Lücke springen muss, so wie vor 2,5 Jahren bei der UBS. Beat Soltermann von der DRS-Wirtschaftsredaktion, was sind die wichtigsten Punkte in dieser Debatte von heute Nachmittag?
Die Großbanken sollen zum einen deutlich mehr Mindestkapital halten müssen, und zwar ab dem Jahr 2019 rund 19%. Und eine weitere wichtige Änderung: Großbanken müssen sich künftig so aufstellen, dass bei einem Crash wichtige Funktionen wie etwa der Zahlungsverkehr herausgelöst und in einer separaten Einheit weitergeführt werden können.
Vor allem die UBS bezeichnet diese Massnahmen als übertrieben und spricht von einem Wettbewerbsnachteil gegenüber ausländischen Banken. Inwiefern ist diese Kritik berechtigt?
Der Bundesrat, die Expertenkommission, die dieses Gesetz vorbearbeitet hat, und zahlreiche Uniprofessoren, die sagen alle, daran ist eigentlich nichts an dieser Befürchtung. Die beiden Großbanken haben es selbst in der Hand, die Regeln zu ihren Gunsten zu beeinflussen, indem sie sich weniger riskant aufstellen als heute. Und selbst wenn die Regeln im Ausland weniger weit gehen würden als das Schweizer Gesetz, könnten, so die Argumentation, striktere Regeln und damit ein sichereres Bankgeschäft durchaus ein Vorteil sein im Wettbewerb. Das würde zum Beispiel zusätzliche Kundschaft anlocken.
In den letzten Wochen haben die Großbanken gegen dieses neue Regelwerk lobbyiert. Ist heute im Ständerat noch mit Änderungen und Anpassungen zu rechnen?
Also ich rechne damit, dass der Ständerat die Vorlage im Großen und Ganzen annehmen wird. So hat es auch die vorberatende Kommission empfohlen. Allerdings könnte der Ständerat das Gesetz in einigen Details noch ändern. Zum Beispiel, dass der Bundesrat regelmäßig schauen muss, ob die Schweizer Regeln im Vergleich zum Ausland nicht doch zu streng ausgefallen sind. Und dann ist auch noch die Frage, wie viel Eigenkapital die Banken tatsächlich mindestens halten müssen. Da kursierten im Vorfeld neben den offiziellen 19% noch weitere Zahlen. Auch das wird in der Debatte sicher noch Wellen werfen.
Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann über die Too-Big-to-Fail-Debatte heute im Ständerat. Der Nationalrat befasst sich voraussichtlich in der Herbstsession mit dem Thema. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Mann und Frau. Dieser Grundsatz ist schon seit 30 Jahren in der Verfassung niedergeschrieben. In der Praxis hapert es damit allerdings ganz schön. Der Lohnunterschied ist noch immer bei 20%. Die Frauen wollen heute gegen diesen Missstand protestieren, 20 Jahre nach dem letzten nationalen Frauenstreik. Barbara Wittmer.
Die Zahlen sind ernüchternd. Männer verdienen im Durchschnitt rund 20% mehr als Frauen. Rund die Hälfte dieses Lohnunterschieds lässt sich erklären. Mit besserer Ausbildung, längerem Dienstalter und höherer beruflicher Stellung. Rund 10% der Lohndifferenz zwischen den Geschlechtern sind allerdings nicht mit rationalen Argumenten begründbar. Ruth Derer-Ballador vom Arbeitgeberverband.
Da muss man jeweils genauer hinschauen. Da ist ein Teil davon dann möglicherweise diskriminierend.
Die Fakten sind seit langem bekannt, aber die Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern werden trotzdem nicht kleiner. Im Gegenteil, neueste Lohndaten deuten sogar darauf hin, dass sich die Lohnschere wieder öffnet. Christina Werder vom Gewerkschaftsbund verlangt deshalb von den Unternehmen, sie müssten ihre Lohnsituation überprüfen.
Es gibt den Lohngleichheitsdialog und alle Unternehmen sind aufgefordert, sich diesem Lohngleichheitsdialog jetzt anzuschließen und die Löhne zu überprüfen.
Diese Untersuchung ist freiwillig. In Firmen, die mitmachen, prüfen Geschäftsleitung und Arbeitnehmervertreter gemeinsam Frauen- und Männerlöhne. Finden sich dabei diskriminierende Löhne, muss das Unternehmen diese innerhalb 4 Jahren anpassen. Diese sozialpartnerschaftliche Selbstüberprüfung gilt als Alternative zu staatlichen Lohnkontrollen. Allerdings, bisher haben sich erst 12 Unternehmen an einem solchen Lohndialog beteiligt.
Das ist ein guter Start, aber das genügt in keiner Art und Weise.
Sagt die Gewerkschafterin, und auch die Vertreterin der Arbeitgeberseite verlangt mehr.
Lohngleichheit ist einfach eine Knochenarbeit, die nicht einmal erledigt ist.
Die Unternehmen müssten dranbleiben, sonst gehen weitere Jahrzehnte ins Land, bis der gesetzliche Verfassungsauftrag vom gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit tatsächlich umgesetzt ist.
Barbara Wittmer. Soweit die Informationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte Erich Wies, am Mikrofon Philipp Schapfi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.